die Deutschlandfrage war nach 1945 stets eingebettet in die Politik zur Bildung eines vereinten Europa. In seiner berühmten Rede im Jahre 1946 in Zürich entwirft Churchill eine europäische Zukunftsvision. Wahlen für ein europäisches Parlament, Bildung einer europäischen Regierung, Abschaffung von Grenzen und von Schlagbäumen.
Frankreich ergreift die Initiative. Die Verwirklichung des Schumann-Plans am 18. April 1951, der die Fusion der westeuropäischen Kohle- und Stahlproduktion in der Montanunion mit einer vorbildlichen Mitbestimmung schafft, bietet eine erste europäische Grundlage.
Am 5. Mai 1951 wird die Bundesrepublik Deutschland vollberechtigtes Mitglied des Europarats. Konrad Adenauer würdigt diesen Schritt.
Nur in dem wirksamen Zusammenschluss Europas sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, die Drohung aus dem Osten erfolgreich abzuwehren. Die Zukunft der europäischen Nation und damit die Zukunft jedes einzelnen Bürgers liegt in der Entwicklung Europas zu einer wirtschaftlichen und politischen Einheit.
Die Unterzeichnung des Vertrags über die Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Rom am 25. März 1957 schafft die Basis für ein gemeinsames Handeln, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in Europa zu sichern.
Das europäische Schiff jedoch kommt nur mühselig voran. Die Gipfelkonferenz in Den Haag vom 1. und 2. Dezember 1969 bringt neue Impulse.
Als erster deutscher Regierungschef spricht Bundeskanzler Willy Brandt am 13. November 1973 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
Wir brauchen möglichst bald klare, realistische Vorschläge für den Weg zur Europäischen Union in voller Achtung dessen, was besteht und was seit 20 Jahren vielen Widerständen zum Trotz erreicht werden konnte.
Der Beitritt Englands, Dänemarks und Irlands in die Europäische Gemeinschaft schafft mit neuen Perspektiven auch Komplikationen.
Der neue israelisch-arabische Konflikt im Spätjahr 1973 macht eine weltweite Energiekrise für alle Industrieländer sichtbar. Sie trifft auch die Bundesrepublik Deutschland hart. Öl- und Benzinpreise schnellen in die Höhe, die Grenzen des Wachstums werden sichtbar.
Allerdings, das weltwirtschaftliche Gewicht der Bundesrepublik Deutschland bleibt ungeschmälert, sagt am 29. März 1974 vor dem Bundestag der Bundesminister für Wirtschaft Hans Friedrichs.
Die Bundesrepublik hat an geordneten Weltwirtschaftsbeziehungen nicht nur ein vitales Interesse, sie trägt angesichts ihres weltwirtschaftlichen Gewichts auch ein hohes Maß an Verantwortung dafür. Das ist die zwangsläufige Folge unseres Anteils am Welthandel. Wir sind nicht einfach passiv Hinnehmende, sondern vor allem auch ins Gewicht fallende Faktoren der weltwirtschaftlichen Entwicklung.
Das Angebot des Grundgesetzes schafft Voraussetzungen zur Verwirklichung der Chancengleichheit, mehr soziale Gerechtigkeit und Demokratie.
Der SPD-Politiker und Nachfolger von Willy Brandt im Amt des Bundeskanzlers, Helmut Schmidt, formuliert vor dem Deutschen Bundestag die Pflichten des Bürgers und die Aufgaben des Staates.
Unser demokratischer Staat lebt vom Engagement des Bürgers, der verantwortlich mitdenkt. Des Bürgers, der mitbestimmt und mitentscheidet. Und den Bürger gibt es nicht nur am Wahltag. Nur wenn der Bürger sich für den Staat, den Wahrer und Hüter der Freiheiten und Rechte aller, nur wenn der Bürger sich selbst mit einsetzt, nur dann hat der Staat die Kraft, die Freiheiten und die Rechte des Bürgers zum Wohle aller gegen einseitige Gruppeninteressen abzuschirmen und durchzusetzen.
Im Vordergrund der Reformpolitik im Jahre 1974 steht unter anderem die Novellierung des Bodenrechts. Artikel 14 des Grundgesetzes besagt:
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
In einem gemeinsamen Memorandum zur sozialen Ordnung des Baubodenrechts sprechen die Kirchen beider Konfessionen von einem brennenden sozial-ethischen Problem der Gegenwart. Die Kirchen verlangen eine Überwindung der Missstände, um das Gebot der Gerechtigkeit besser als bisher erfüllen zu können.
Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands bei der Bundesregierung, Bischof Hermann Kunst, formuliert die gemeinsamen Gedanken zur Neuordnung des Bodenrechts.
Das Zusammenleben von Menschen in Frieden und Freiheit verlangt eine gesetzliche Ordnung der Eigentumsrechte und damit auch des Bodenrechts. Nach der Bibel ist dieses Recht jedoch nicht heilig und unantastbar. Es muss im Dienst einer menschlichen Gestaltung dieses Zusammenlebens stehen. Wandeln sich die gesellschaftlichen Bedingungen, muss man jeweils prüfen, welchen Belang das Bodenrecht für die Realisierung des göttlichen Liebesgebotes hat und wie weit das bestehende Bodenrecht der Verwirklichung des göttlichen Liebesgebotes im Wege steht oder dienstbar ist.
Von den gleichen Grundgedanken der Fortentwicklung der Verfassung und der sozialen Bindung des Eigentums wird auch die Diskussion über die Vermögensbildung bestimmt. Die Ausgabe von Volksaktien, ein Beschluss der Regierung Adenauer im Jahre 1959, weist dafür einen ersten Weg, der ergänzt wird durch das sogenannte 312-Mark-Gesetz, das zum 624-Mark-Gesetz durch Beschluss der sozialliberalen Koalition verdoppelt wird.
Entscheidend sollte die Mitbeteiligung des Arbeitnehmers am Produktivvermögen sein, für die unter den Perspektiven der Parteien unterschiedliche Formen entwickelt worden sind.
Im Jahre 1952 haben CDU-Abgeordnete erste Pläne entwickelt, die dann im Jahre 1970 zu einer gesetzgeberischen Initiative im Bundestag durch die Vorlage eines Vermögensbildungsgesetzes fortentwickelt worden sind.
Auch die SPD entwickelt im Godesberger Programm von 1959 und die FDP in ihren Freiburger Thesen von 1971 vermögenspolitische Grundsätze. Die sozialliberale Koalition einigt sich in den ersten Wochen des Jahres 1974 auf ein vermögenspolitisches Programm.
Eine weitere zentrale Rolle in der reformpolitischen Diskussion der siebenten Legislaturperiode spielt die Mitbestimmung in Großunternehmen. Wobei die Gretchenfrage stets lautet: Wie hältst du's mit der paritätischen Mitbestimmung?
Die Forderung des Grundgesetzes zu mehr Demokratie in der Wirtschaft schafft Voraussetzungen für die Teilhabe des Bürgers an Mitverantwortung. Für den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Heinz-Oskar Vetter, bedeutet die paritätische Mitbestimmung das großartige Angebot der Arbeitnehmerschaft zur verantwortlichen Mitgestaltung an Wirtschaft und Gesellschaft.
Der zu Beginn des Jahres 1974 vorgelegte Gesetzentwurf der sozialliberalen Koalition orientiert sich an der Formulierung der Regierungserklärung vom 18. Januar 1973. Brandt sagte:
Den Ausbau der Mitbestimmung sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben. Mitbestimmung gehört zur Substanz des Demokratisierungsprozesses unserer Gesellschaft. In ihr erkennen wir die geschichtliche Voraussetzung für jene Reformen, die in ihrer Summe den freiheitlichen Sozialstaat möglich machen.
Für die Unionsparteien kann die Frage der Mitbestimmung von der Frage des Eigentums und der breiten Vermögensschichtung nicht getrennt werden. Dazu der Vorsitzende der Union, Helmut Kohl, in Hamburg am 20. November 1973 vor dem Parteitag.
Unsere Vermögenspolitik stärkt die wirtschaftliche Freiheit unserer Bürger. Sie macht aus Abhängigen Teilhaber. Unsere Mitbestimmungspolitik erweitert die Verantwortung vieler Millionen Arbeiter und Angestellten. Sie macht aus Arbeitnehmern Partner. Und unsere Berufsbildungspolitik endlich schafft der heranwachsenden Generation Chance für ihr Leben. Sie macht aus Lehrlingen und Gesellen selbstbewusste, kritische Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert, dass die uneingeschränkte paritätische Mitbestimmung nicht erreicht worden sei.
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Walter Arendt, zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Mitbestimmung vor dem Bundesrat am 5. April 1974.
Bis 1969 gab es im Deutschen Bundestag keine
politische Mehrheit, die bereit gewesen wäre, die Forderung der Arbeitnehmerschaft und ihrer Organisationen nach einer gleichberechtigten und gleichgewichtigen Mitbestimmung zu erfüllen. Erst die sozialliberale Koalition hatte den Willen und die Kraft, das heiße Eisen der Mitbestimmung anzupacken.
Auch die FDP sieht in der Vorlage ein realistisches Konzept. Während die CDU-CSU-Opposition von einem unbefriedigenden Ergebnis der Koalitionsvorlage spricht. Der damalige Vorsitzende der Freien Demokraten, Walter Scheel, formuliert den Standpunkt seiner Partei.
Wir haben, meine Damen und Herren, in dem Freiburger Programm zur Mitbestimmung ein Modell entwickelt, das von der Gleichberechtigung und Gleichgewichtigkeit der Faktoren Kapital und Arbeit ausgeht, das aber zum ersten Mal als dritten Faktor die leitenden Angestellten mit einbezieht.
Humanisierung der Arbeitswelt und Verbesserung der Lebensqualität stehen ferner im Mittelpunkt der sozialpolitischen Diskussion. Bundesminister Hans-Dietrich Genscher sieht zum Beispiel in der Verbesserung des Umweltschutzes einen unentbehrlichen Beitrag zur Sicherung von Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger.
Erstens soll das Verursacherprinzip im gesamten Bereich des Umweltschutzes gelten. Ferner wollen wir erreichen, dass durch das Strafmaß bei Verstoß gegen Umweltdelikte sichtbar gemacht wird, dass es sich hier um ein sehr gesellschaftsschädliches Verhalten handelt und nicht um Kavaliersdelikte. Deshalb sind in bestimmten Fällen Haftstrafen bis zu 10 Jahren vorgesehen. Und schließlich will die Bundesregierung mit ihrem Programm und auch mit den vorgelegten Gesetzen den Weg für europäische Regelungen freimachen.
Diesem Beispiel zur Verbesserung der sozialen Lage der Bürger aus der unmittelbaren Gegenwart gehen andere Aktivitäten voran, etwa die Einführung der dynamischen Rente im Jahre 1957 durch die damalige Bundesregierung, die eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Verbesserung der Lebensqualität war.
Dazu der frühere Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und stellvertretende CDU-Vorsitzende Hans Katzer am 7. Oktober 1966 vor dem Deutschen Bundestag.
Die soziale Rentenversicherung ist das Rückgrat unseres gesamten sozialen Sicherungssystems. Dieses System auch in Zukunft zu erhalten, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Das neue System der Rentenversicherung hat sich seit der Reform vor 10 Jahren bewährt. Es hat den Versicherten aus der Nähe des Fürsorgeempfängers in die Nachbarschaft des Lohnempfängers gerückt und ihm die Teilhabe am wachsenden Volkseinkommen ermöglicht.
Nach dem Grundgesetz ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das heißt, der Staat wird erst demokratisch, wenn er sozial ist. Soziale Gerechtigkeit wird auf dem Fundament des Grundgesetzes ein Element wahrer Demokratie.
Die Erarbeitung von Reformgesetzen dienen diesem Ziel. Dazu gehört unter anderem das Lohnfortzahlungsgesetz im Krankheitsfall, das Krankenversicherungsgesetz, durch das die unsoziale Aussteuerung entfällt, die Dynamisierung der Altersrenten für Landwirte und die Rentenreform mit der Einführung der flexiblen Altersgrenze.
Bundesarbeitsminister Arendt würdigt am 21. September 1972 vor dem Parlament ihre Bedeutung.
Das Rentenreformgesetz ist das größte sozialpolitische Gesetzesvorhaben seit der Neuregelung der Rentenversicherung aus dem Jahre 1957. Viele Millionen Menschen in diesem Land, Arbeitnehmer, Versicherte und Rentner, Hausfrauen und Selbstständige warten auf diese Reform. Diese Menschen sollen nicht enttäuscht werden.
Zum ersten Mal wird ein von einer Bund-Länder-Kommission erarbeiteter Bildungsgesamtplan vorgelegt, den die Bundesregierung als einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der im Grundgesetz formulierten Chancengleichheit bezeichnet.
Auch die Unionsparteien sehen in diesem Bildungsgesamtplan ein brauchbares Instrument, um die Bildungspolitik der Zukunft gestalten zu können.
Da die Bundesrepublik Deutschland zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten Ländern der Welt gehört, war gerade auch sie neben anderen Industrieländern aufgefordert, Hilfe für die dritte Welt zu leisten.
Entwicklungspolitik wird zu einem neuen Wort internationaler Verantwortung. Für die Bundesregierung ist Hilfe für die dritte Welt der ehrgeizige Versuch, das Leben für alle auf dem Raumschiff Erde einigermaßen erträglich zu machen. Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973.
Öffentliche und private Leistungen für die Entwicklungshilfe werden wir dem Vorgehen unserer europäischen Partner gemäß zu steigern haben. Dabei wird die Bedeutung der multilateralen Organisationen wachsen. Durch die Zusammenfassung von technischer Hilfe und Kapitalhilfe wollen wir eine gebündelte Wirkung unserer Entwicklungshilfe erreichen.
Auch das vorbildhafte Engagement der Kirchen beider Konfessionen für die Entwicklungshilfe ist eine Antwort auf Not und Ausbeutung. Der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, Julius Kardinal Döpfner, erläutert diesen kirchlichen Auftrag.
Christ sein heißt zu einem sehr wesentlichen Teil, mitverantwortlich zu sein für den Menschen. Aus dieser Verpflichtung heraus haben die Kirchen in der Bundesrepublik ihre Hilfe für die dritte Welt aufgebaut. Ohne die Behebung sozialer und wirtschaftlicher Not ist kein menschenwürdiges Dasein möglich. Wenn ich daran erinnere, was Werke wie Miserior, Adveniat und Brot für die Welt durch die Mithilfe sehr vieler Christen geleistet haben, dann darf man bei aller Bescheidenheit auch einmal feststellen, dass wir hier einen Auftrag erkannt und ernst genommen haben. Das Ziel unserer Arbeit ist immer der Mensch. Der Mensch in der großen Solidargemeinschaft. Wir wollen mehr Gerechtigkeit und dadurch mehr Frieden.
Zu einem Jahrhundertwerk soll die im Jahre 1960 neu in Angriff genommene Strafrechtsreform werden. Mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit aller Bürger als Auftrag des Grundgesetzes zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, dies verlangt und führt zu Reformvorschlägen, unter anderem des Eherechts, des Sexualstrafrechts und des Strafvollzugs.
Die Diskussion um die Neuformulierung des Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch führt zu tiefgreifenden Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern des Schwangerschaftsabbruchs. Steuergleichheit und Steuergerechtigkeit, auch dafür gilt das Gebot des Grundgesetzes. Die Steuerreform liefert dazu einen wichtigen Beitrag.
Der frühere Bundesfinanzminister Helmut Schmidt am 25. Januar 1974 vor dem Deutschen Bundestag über ihre Aufgaben.
Ich bitte mir nachzusehen von Seiten der Opposition, wenn ich sage, dass Ihre Steuergesetzgebung über die Jahre bis 1900 und Mitte der 60er Jahre ganz gewiss einerseits dem Aufbau und sagen wir es etwas präziser der Investitionen in allen Bereichen sehr genützt hat. Notabene infolgedessen auch den Gewinnen der Unternehmung nicht geschadet hat, aber so notwendig und so nützlich die Begünstigung gewisser wirtschaftlicher Prozesse war, so sehr ist doch nun inzwischen notwendig, die verteilungspolitische Schlagseite, die unser Steuersystem im Laufe der Jahre bekommen hat, wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist genau das, was wir hier versuchen.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Gerhard Stoltenberg, setzt am 25. Oktober 1973 im Deutschen Bundestag die Akzente der Unionsparteien.
Man kann nicht als Regierungskoalition unter dem Motto antreten, wir schaffen das moderne Deutschland, über Jahre hinweg mit einer Fülle an weitreichenden, kostspieligen Programmen, Gesetzen und Versprechungen den Erwartungshorizont der Menschen in Länder und Gemeinden in nie gekannter Weise erweitern und dann erklären, die Vereinigten Stadtkämmerer von Flensburg bis Passau und die Länderfinanzminister hätten die Hauptverantwortung dafür, dass zu viel Geld in Deutschland ausgegeben wird.
In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1974 erklärt Bundeskanzler Willy Brandt im Zusammenhang mit der Affäre um den DDR-Agenten Guillaume seinen Rücktritt.
In einem Brief an Bundespräsident Gustav Heinemann schreibt Brandt:
Ich übernehme die politische Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume und erkläre meinen Rücktritt vom Amt des Bundeskanzlers.
Nach Konrad Adenauer und Ludwig Erhard ist dies der dritte Rücktritt eines Bundeskanzlers vor Beendigung einer Legislaturperiode.
Die CDU-CSU-Opposition sieht in diesem Schritt Brandts ein Scheitern seiner gesamten Politik.
Heinz Kühn, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, würdigt Politik und Persönlichkeit Willy Brandts.
Willy Brandt hat mit diesem Schritt für sich selbst unnachsichtig einen rigorosen Maßstab angelegt. Er gibt damit das Beispiel eines integren Demokraten, dem das Wohl des Staates absolute Pflicht ist. Willy Brandt hat wie kein anderer zur Sicherung des Friedens in der Welt und zur Verbesserung der Beziehungen der Völker untereinander beigetragen. Sein Ansehen in der Welt trägt entscheidend das Bild der Bundesrepublik Deutschland nach außen. Unter seiner Führung hat sich die Bundesrepublik zu einem der sozial und wirtschaftlich stabilsten Länder entwickelt. Willy Brandt ist uns Vorbild für Pflichterfüllung, Toleranz und Solidarität.
Am 16. Mai 1974 wird der bisherige Bundesfinanzminister Helmut Schmidt vom Deutschen Bundestag zum fünften Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Stellvertreter und Bundesaußenminister wird der bisherige Bundesinnenminister und FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher.
In seiner Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 weist Bundeskanzler Helmut Schmidt auf die Kontinuität sozial-liberaler Politik hin. Wörtlich sagt der Kanzler:
Die neue Regierung der Bundesrepublik Deutschland setzt das sozialliberale Bündnis fort, das seinen politischen Willen in der Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 zum Ausdruck gebracht hat. Diese Erklärung gilt für die ganze Legislaturperiode. Heute ziehen wir eine Zwischenbilanz. Der Wechsel im Amt ändert nichts an der fortgeltenden Richtigkeit und Notwendigkeit sozialliberaler Politik in unserem Lande. Diese Leitlinie werden wir konsequent weiterhin verfolgen. In einer Zeit weltweit wachsender Probleme konzentrieren wir uns in Realismus und Nüchternheit auf das Wesentliche, auf das, was jetzt notwendig ist, und lassen anderes beiseite. Kontinuität und Konzentration, das sind die Leitworte dieser Bundesregierung.
Die Bonner Republik ist gewiss keine Schönwetterdemokratie.
Spiegel-Affäre aus dem Jahre 1962, Spionageskandal um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Frenzel und Bestechungsaffäre um den früheren CDU-Parlamentarier Steiner, illegale Streiks der Fluglotsen, Studentenunruhen und Aufbegehren der außerparlamentarischen Opposition gegen die Macht der Etablierten, Kämpfe um gerechten Lohn, Sorgen um die Preise, Spionage im Zentrum der Macht gehören auch zum Bild dieser Geschichte.
Dass aber das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland den Freiheitsraum seiner Bürger ausgeweitet hat und ihn offen hält für zukunftsträchtige politische Aktivitäten, dass es gleichzeitig den sozialen Rechtsstaat auf ein demokratisches Fundament gestellt hat, wie dies in der Geschichte eines deutschen Staates noch nie der Fall war, gehört zu den großen Leistungen der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Der Literaturnobelpreisträger des Jahres 1973, Heinrich Böll, gehört zu den Schriftstellern und Publizisten, die sich um die Verwirklichung des Grundgesetzes Gedanken und Sorgen machen.
Wörtlich formuliert er dies am 13. März 1974 vor der SPD-Fraktion in Bonn.
Wenn etwa Politikern aller Parteien das Wort von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die in Gefahr sei, etwas zu flüssig aus dem Mund geht, so gestatte ich mir den ersten Zweifel, indem ich frage: Ist diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, die im Grundgesetz versprochen ist, schon erreicht?
Dass Deutschland es nie verstanden habe, den Begriff Nation mit dem der Freiheit zu vereinigen, hatte schon der deutsche Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 1929, Thomas Mann, beklagt.
Für den Vorsitzenden der CDU, Helmut Kohl, muss der Wille zur Einheit der Nation ständig aktualisiert werden. So in seiner Abschlussrede auf dem Hamburger CDU-Parteitag am 20. November 1973.
Wir Deutsche müssen, wollen
und sollen gerade jetzt und zum Ende dieses Jahrhunderts mehr denn je daran denken, dass wir die nationale Identität der Deutschen bewahren wollen. Und meine Freunde, wir wollen sie dort wieder festigen, wo sie verloren gegangen ist. Wir leben in einer Welt, in der die Nationen wichtige Bausteine der Ordnung bilden, in der die Nationen und in dieser modernen Massengesellschaft mehr denn je Kristallisationskerne des Selbstbewusstseins sind, in der die neue Generation auch in Deutschland mit ungebrochenem Selbstbewusstsein auch ihr nationales Selbstbewusstsein sucht.
Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt spricht am 26. September 1973 zum gleichen Thema vor der UNO-Vollversammlung.
Als Bundesrepublik Deutschland werden wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirken, in dem auch das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann.
Am 15. Mai 1974 wird der Vorsitzende der FDP und Bundesaußenminister Walter Scheel von der Bundesversammlung in Bonn als Nachfolger von Bundespräsident Gustav Heinemann zum neuen deutschen Staatsoberhaupt gewählt. Die Präsidentin der Bundesversammlung, Annemarie Renger, fragt ihn, ob er die Wahl annimmt.
Ja, Frau Präsident, ich nehme die Wahl an. Dieses Vertrauen überträgt mir eine hohe Verantwortung. Ich werde mich mühen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Danke Ihnen.
In einem Staatsakt zum 25. Jubiläum des deutschen Grundgesetzes am 24. Mai 1974 spricht Gustav Heinemann im Deutschen Bundestag von den vier Grundwerten unserer Verfassung.
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. In diesen wenigen Worten sind die vier Grundwerte unserer Verfassung genannt. Einigkeit unter uns, darin eingeschlossen die Einheit Deutschlands als Auftrag. Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, freiheitliche demokratische Grundordnung und als viertes die Brüderlichkeit oder Solidarität. Was das Grundgesetz als Bestimmung aufstellt, spricht das Lied der Deutschen als Bedingung der Gegenwart und als Wunsch für die Zukunft aus. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.